Ich war hier im Januar mit meinen beiden Hunden und habe eine Wanderung gemacht und habe gedacht, das ist ja eine tolle Hotelanlage und das wäre doch mein Wunschhotel, hier eine Zusammenarbeit hinzubekommen. Also ein Hund, der ist von Natur aus ein Wesen, das gerne die Nase einsetzt und das geht schon ab Welpen bis hin zum Senior. In einer Rettungshundestaffel werden Hunde für den Ernstfall, für eine Notlage ausgebildet. Wir simulieren einfach nur eine Notlage. Wir tun so, als ob sich jemand verirrt hat und auf Hilfe wartet. Also wir sind eine Hundeschule, die sich darauf spezialisiert hat, Nasenarbeit zu fördern.
Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
Also, es ist Samstagvormittag. Wir sehen, wir haben bestes Wetter im Sauerland mal wieder. Und ich begrüße heute im neuen Podcast Elke Jackel.
Guten Morgen.
Sie ist, ja, ich würde mal sagen, so eine ganz anders aufgestellte Hundetrainerin. Frau Jackel, erstmal klassische Frage. Haben Sie Lust auf einen Spaziergang durch die Sauerländer Natur mit mir?
Ja, selbstverständlich.
Ja? Wunderbar, dann haben wir die Grundvoraussetzung schon mal geklärt. Ich muss sagen, wir hatten ja gerade ein kleines Vorgespräch, so machen wir das immer. Und ich bin total geflasht, ich habe mich total gefreut, weil Sie sind so eine freundliche, positive, aufgeweckte Person. In den wenigen Minuten, die ich Sie kennengelernt habe, hat mir richtig gut gefallen.
Ja, das freut mich sehr, dass ich diesen Eindruck gemacht habe. Aber Sie sind ja auch ein sehr netter Mensch und es macht Spaß, mit Ihnen diesen Podcast zu produzieren.
Okay, dann haben wir jetzt hier das Lobgehudel schon mal ausgetauscht. Jetzt sind wir hier definitiv nicht beim Bewerbungsgespräch, Frau Jackel. Aber wie in jeder Branche, ich weiß, dass ich das in den Podcasts auch das eine oder andere Mal schon angesprochen habe, gibt es ja auch schwarze Schafe. Die sagen dann, die können alles Mögliche, nehmen da viel Geld dafür. Und am Ende ist das Ergebnis überschaubar. Also ich bin ziemlich sicher, Sie sind kein schwarzes Schaf.
Das finde ich sehr gut, dass Sie das ansprechen, denn das ist in Deutschland nicht geregelt. Geregelt ist einzig und allein, dass ein Hundetrainer eine Zulassung braucht, eine Erlaubnis vom Veterinäramt. Und jedes Veterinäramt entscheidet selbst, wie genau ein angehender Hundetrainer geprüft wird. Mhm. Und auch mit welcher Ausbildung der Hundetrainer zum Veterinäramt kommt. Es gibt also Ausbildungen, die machen Sie über ein Wochenende und dann dürfen Sie zum Veterinäramt zur Prüfung. Ich habe mir gesagt, ich mache eine Ausbildung über ein Jahr, berufsbegleitend, und habe während dieses Jahres ganz viel gelernt über Körpersprache von Hunden, habe mich mit wissenschaftlichen Studien beschäftigt, von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein zum Beispiel. Und dieses, also ich bin glücklich und froh, dass ich mir dieses fundierte Wissen angeeignet habe. Denn das unterscheidet mich von denen, die nur eine Wochenendausbildung gemacht haben. Und ich bin der Meinung, das merkt man.
Okay, dann geht's jetzt wieder los, hier am Startpunkt Hoher Knochen. Ich sag's immer wieder ganz gerne, hier oben am Berghotel gibt's wirklich, ist auch unser Claim, 101% Natur und Ruhe. Was gefällt Ihnen denn hier oben so besonders?
Also mir gefällt diese Alleinlage und das viele Grün drumherum und dann noch dazu ein bisschen Wald. Und das sind so ideale Voraussetzungen für mein Hundetraining hier oben.
Können Sie sich noch an den ersten Besuch hier am Hohen Knochen erinnern und Ihre Eindrücke?
Ja, ich war hier im Januar mit meinen beiden Hunden und habe eine Wanderung gemacht hier am Hohen Knochen und da kannte ich das Hotel noch nicht und bin hier herumgelaufen und habe gedacht, das ist ja eine tolle Hotelanlage und das wäre doch mein Wunschhotel, hier eine Zusammenarbeit hinzubekommen.
Schauen Sie mal an, manchmal werden Wünsche so schnell wahr.
Ja, das war wirklich also eine ganz tolle Geschichte, dass es so geklappt hat. Ja.
Jetzt laufen wir wieder an der von mir sehr geliebten hauseigenen Kapelle vorbei, auf der rechten Seite. Ja. Links haben wir eines der beiden schönen Ferienhäuser, Sternenschweif. Ich glaube, man kann sagen, wir haben hier ein Paradies für Zweibeiner auf der einen Seite, aber auch, Sie haben es gerade selber gesagt, das ist ein perfekter Ort für Hunde mit ihren Besitzern. Ja. Heute geht es auch vor allem um den Hund und um Ihre ganz spezielle, ja, ich sage auch mal spannende Hundeschule. Das Spezielle bei Ihnen ist ja die Fokussierung auf ein, ich sag mal, Suchhundetraining. Da haben Sie und Ihre Hunde ganz weit die Nase vorn. Achtung, Wortspiel. Was unterscheidet denn Ihr Hundetraining von anderen Hundetrainings?
Ja, also wir sind eine Hundeschule, die sich darauf spezialisiert hat, Nasenarbeit zu fördern. Also ein Hund, der ist von Natur aus ein Wesen, das gerne die Nase einsetzt. Und wir bieten schon spezielle Trainings an, wo diese Nasenarbeit gefördert wird. Und das geht schon ab Welpen bis hin zum Senior.
Wie würden Sie denn den Leuten jetzt eigentlich die Suchhunde mit Ihren eigenen Worten erklären? Also was sind Suchhunde? Was sind die speziellen Eigenschaften aus Ihrer Erfahrung einfach mal heraus?
Also grundsätzlich kann jeder mit seinem Hund so ein Training absolvieren. Und es macht eigentlich den meisten auch Spaß, dieses Training mitzumachen. Also ich sag mal so ein paar Beispiele. Beim Mentrailing, da führt der Hundeführer seinen Hund an einer langen Leine. Der Hund nimmt eine Geruchsspur auf von einem Menschen. Und dann finden sie diesen Menschen gemeinsam. Und das ist ein tolles Erfolgserlebnis.
Aber wenn man über Suchhunde redet, dann denkt man doch wahrscheinlich so, zumindest ich als Nicht-Profi, dann denkt man auch an diese Rettungshunde, die zum Beispiel in Lawinen Menschen finden, die eben unterm Schnee liegen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Das ist jetzt der ganz wesentliche Unterschied. In einer Rettungshundestaffel werden Hunde für den Ernstfall, für eine Notlage ausgebildet. Wir simulieren einfach nur eine Notlage. Wir tun so, als ob sich jemand verirrt hat und jetzt auf einer Bank sitzt und auf Hilfe wartet. Und dann organisieren wir so eine Suche, dieses Mentrailing, was ich eben geschildert habe. Ja, und dann freuen sich Mensch und Hund, wenn sie dann an dieser Versteckperson angekommen sind. Also es ist ein reines Hobby, was wir machen. Aber wir setzen eben die Nase des Hundes ein. Und für den Hund ist es im Endeffekt ganz egal, ob es nur ein Ernstfall ist oder nur ein Hobby, dem wir nachgehen. Weil der Hund muss sich körperlich und geistig anstrengen. Er ist beschäftigt. Und darauf kommt es eigentlich an.
Jetzt gucken wir noch mal einmal nach vorne. Wir sind jetzt auf den Spazierwegen, nach ein paar Minuten ja schon angekommen. Also eigentlich, es geht ja direkt ineinander über, vom Hotel auf die Spazierwege. Links und rechts säumen sich jetzt die Tannenbäume. Wo man auch sieht, dass das Frühlingsgrün jetzt hier raussprießt. Wir haben einen blauen Himmel mit ein paar ganz wenigen schönen Schafswölkchen. Und den Blick hier über die 1000 Sauerländer Berge, Weitblick, das ist schon... Ist schon gigantisch, oder? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt so einen Weitblick und diese Natur haben? Also mit Ihnen als Person, mit der Elke Jacke?
Ich fühle mich hier einfach wohl.
Ja, das ist schön. Jetzt fangen die Vögel noch an zu zwitschern. Es gibt ja so ein i-Tüpfelchen in Ihrer Arbeit oder bei Ihrer Arbeit. Das ist die Weltmeistererfahrung, die Sie auch mitbringen mit Rettungshunden. Wenn ich richtig recherchiert habe, korrigieren Sie mich, gibt es mindestens drei Disziplinen. Fährten, Trümmer und Flächensuche. Was kann denn Ihr eigener Hund, mit dem Sie da auch teilgenommen haben, was kann der besonders gut?
Ja, also es gibt noch Lawine und Wasser, aber mein Hund, der hat die Flächensuche gelernt. Das heißt, er könnte vermisste Personen in einem Waldstück finden.
Und die Weltmeisterschaft, an der Sie teilgenommen haben, die war in Slowenien, glaube ich?
Richtig.
Wollen Sie mal ein bisschen berichten, wie das da ablief?
Also, der Pelle, der wird morgen 13 Jahre alt und ist ein ausgebildeter Flächensuchhund. Das heißt, wenn sich also jemand im Wald verirrt, bei uns gespielt verirrt, dann kann ich den Hund in den Wald schicken, ohne Leine. Er sucht und wenn er eine Person gefunden hat, die seiner Meinung nach ein Opferbild zeigt, also liegt oder sitzt, dann sagt er, diese Person braucht Hilfe, kommt zu mir zurück, meldet mir diese Person. So, das hat Pelle gelernt als Flächensuchhund. Und bei der Weltmeisterschaft, da ist es so, da mussten wir uns zunächst dafür qualifizieren. Und außer dieser Flächensuche musste Pelle auch noch auf einem Hundeplatz verschiedene Übungen absolvieren und damit Gehorsamkeit zeigen, Geschicklichkeit. Und das hat er prima gemacht. Den Teil haben wir auch gut geschafft. Aber bei dem Teil im Wald, da muss man sich vorstellen, wir waren in Slowenien und es war simuliert ein Bergrutsch. Das heißt, wir sind also auf Felsen herumgeklettert Und die Versteckpersonen, die waren eingewickelt, total in Plastik, nur der Kopf guckte noch heraus. Und der Hund hat es aber ganz toll gemacht. Nur ich war im Laufe der Prüfung so sehr nervös geworden, dass der Hund irgendwann gesagt hat, so, jetzt breche ich ab, damit du nicht mehr nervös bist.
Auch eine tolle Teamleistung, ja, ne? Zwischen Hund und Besitzerin.
Ja, klar. Ne? Mein Mann hat gesagt, der Hund hätte es geschafft, ja, aber schön. Du warst zu nervös. Ja. Ja.
Ich habe gerade am Wegesrand gesehen, wächst gerade frischer Bärlauch. Der blüht noch nicht. Aber das habe ich zuletzt hier auf der Vollmondwanderung noch mal gelernt. Und ich bin gestern mit den Kindern hier noch mal hingegangen, haben wir frischen Bärlauch gepflückt, haben es über die Pflanzen-App noch mal abgestimmt. Man kann ja auch rein theoretisch was Giftiges ziehen.
Ja.
Und dann haben wir da Pesto rausgemacht und es aufs Brot gelegt. Also auch das kann kein schöneres Naturerlebnis für die Kinder sein. Ne?
Ganz prima.
Ja. Ihr Hund heißt Pelle.
Der Ältere heißt Pelle und der Junge heißt Snorre.
Snorre, okay. Und der Ältere, also der Pelle, der auch an der WM teilgenommen hat, das ist ein Border Collie, ist das richtig?
Ja, und ja. Der Snorre auch.
Beide sind Border Collies und nach dem Stammbaum, das fand ich sehr lustig, wenn das stimmt, heißt Pelle eigentlich Little Blue Moon Be Happy.
Richtig.
Wie kommt es denn dazu? Wissen Sie das?
Ja, der Züchter, der benennt ja seinen sogenannten Kennel und der hieß Little Blue Moon.
Okay.
Und da das der B-Wurf war, musste Pelle einen Namen bekommen mit B, also ein Züchternamen und das war Be Happy. Und wir haben es umbenannt in Pelle.
Don't worry, be happy.
Vielleicht darf ich noch erwähnen, der Snorre, der heißt eigentlich Beautiful Magic Eyes, Prince of Persia.
Das ist ja unglaublich. Ich dachte, das gibt es sonst nur beim Ballonfahren, dass man so tolle Namen kriegt.
Klar.
Okay, sehr schön. Ist das richtig, dass die Hundenasen bis zu 100.000 Mal besser riechen können als Menschen?
Ja, auf jeden Fall. Das variiert natürlich auch und hängt auch ein bisschen an Witterungsbedingungen. Aber Hunde können eine Spur erschnüffeln über Asphalt.
Ja. Ja, also wenn man sich das mal vorstellt, ich meine, so richtig schlecht, finde ich, ist unser Geruchssinn jetzt auch nicht. Das ist natürlich relativ bis zu 100.000 Mal besser. Ich glaube, bis zu 300 Millionen Riechzellen hat so ein Hund. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist die Grundlage dafür, dass die solche Leistungen da auch vollbringen. Ne?
Ganz genau, und das ist eben auch die Sache, der Hund möchte ja diese Nasenarbeit machen. Das ist eben das Tolle an der ganzen Geschichte. Der Hund hat von Natur aus eigentlich das Bedürfnis, seine Nase einzusetzen.
Ja.
Und wir sorgen dafür mit dieser Beschäftigung, dass er eben auch wirklich geistig gefordert wird.
Ja klar, ich meine, das ist sofort klar geworden, dass das eine ganz besondere Beschäftigung, eine Förderung, eine Weiterbildung ist. Und zwar auf genau der Art und Weise, ja, wie sag mal, die Genetik der Hunde das gerne haben, ne? Wahrscheinlich. Ne?
Ja, so ja. Kann man das sagen.
Also Ihr spezielles Hundetraining, Frau Jackel, das geht ja sehr stark trotzdem in eine Richtung von Profi-Rettungshundetraining, ist aber, das haben Sie auch schon gesagt, zur Förderung, Erziehung, Weiterentwicklung von Hunden auf privater Ebene gedacht. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne?
Richtig. Und es ist eigentlich für jeden etwas dabei. Weil dieser Profi-Rettungshund, das ist ja eine Sparte. Aber das Mentrailing, das ist eigentlich für jeden geeignet. Oder wir haben ganz neu bei uns im Programm das Dummy-Training. Das gibt es hier eigentlich ganz, ganz selten. Dummies, das sind so kleine Attrappen, so kleine Stoffsäckchen. Und der Hund lernt über das Apportieren.
Okay. Ich muss noch mal einmal, weil ich das wirklich einen interessanten Komplex finde, auch in der, sagen wir mal, Differenzierung, auf die klassischen Rettungshunde kommen, die man bei Noteinsätzen ja, teilweise auch aus dem Fernsehen oder auch aus Krimiserien kennt. Also das sind Suchhunde, die mit Rettungshundstaffeln eingesetzt werden, die dann wirklich Menschen zum Beispiel aus Lawinen oder anderen Notsituationen retten.
Ja.
Ne? Können Sie da noch mal ein bisschen berichten? Also das ist ja ein anderes Feld, das ist diese Profi-Welt.
Ja.
Aber was sind so die typischen Einsatzfelder? Was können die Hunde? Was machen die dann da?
Also ich nehme als Beispiel meinen Lebensgefährten. Der war früher in Norwegen Rettungshundeführer und Rettungsausbilder.
Ja.
Der ist mit einem Helikopter in Lawinengebiete geflogen. Dort wurde er mit seinem Hund abgesetzt. Und dann hat der Hund tatsächlich Lawinenopfer gefunden. Und sehr viel schneller als Menschen ein Gebiet absuchen können. Und er hat aber auch zum Beispiel eine andere Geschichte gehabt, weil er hat über 80 Rettungseinsätze gemacht. Einmal war ein Kind verschwunden. Und da wurde sein Hund auf die Spur des Kindes angesetzt. Ja, und dann haben sie das Kind gefunden, das hatte sich ganz einfach in einer Mülltonne versteckt, in einem Müllcontainer.
Das heißt, ein richtiger Rettungshund, der kann Menschen, die unterm Schnee, also von der Lawine überrollt liegen, auch in mehreren Metern Entfernung riechen?
Ja.
Also es sind schon Dimensionen, die kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Die zeigt aber, was für ein Riesenspektrum oder Leistungsfähigkeit da in so einem Hund drinsteckt. Ja. Ne? Wenn er entsprechend trainiert ist natürlich. Ne?
Genau.
Bevor wir jetzt noch mal näher einsteigen, damit auch jeder, der zuhört, sieht, dass er das, was Sie können oder machen, auch ja, rein theoretisch dann selbst nutzen kann. Ich wollte noch mal einmal das Thema ansprechen. Stimmt es, dass Sie früher selber mal Angst hatten vor Hunden?
Ja, das ist korrekt. Ich wurde vor vielen Jahren von einem Schäferhund mehrfach gebissen und konnte eine Woche lang nur auf dem Bauch liegen, hatte dann nach panischer Angst vor Hunden viele Jahre. Und ja, durch Schlüsselerlebnisse konnte ich das ablegen.
Frau Jackel, wenn Sie nicht gerade mal wieder sagen wir, international unterwegs sind, zu irgendwelchen Prüfungen, leben Sie ja mittlerweile selbst hier im schönen Sauerland. Das haben Sie mir gerade im Vorgespräch erzählt, nämlich in Winterberg.
So ist es, seit 2021.
Wie kommt es denn dazu, dass Sie hier hingezogen sind?
Ja, wir haben vorher in Hamburg gelebt und dann war das so ein schleichender Prozess. Wir waren plötzlich der Meinung, Hamburg ist uns irgendwie zu voll und wir wollten gern in die Natur. Und wir haben dann halt festgestellt, Nord- und Ostsee haben nicht so viele Wälder wie das Sauerland. Und das Sauerland kannten wir von früheren Hundeprüfungen. Und daraufhin haben wir uns bemüht, in Winterberg etwas zu finden und hatten großes Glück.
Ja. So, und jetzt, das ist ja unser Thema, jetzt bieten Sie wirklich sehr einzigartige, besondere Hundetrainings und Workshops an.
Ja.
Wie heißt Ihre Hundeschule? Und wenn Sie es mit ein paar Worten nochmal beschreiben, was genau machen Sie dort?
Also die Hundeschule heißt Suchhunde Nase vorn.
Deswegen das Wortspiel vorhin.
Ja, und diese Hundeschule eignet sich vom Welpen bis zum Senior, von demjenigen, der ein reines Hobby sucht zur Beschäftigung für seinen Hund, bis hin zu demjenigen, der sagt, ich möchte gerne an Sportprüfungen teilnehmen. Aber es kann sich auch jeder bei mir melden, der sagt, ich habe da ein kleines Problemchen mit meinem Hund, der fängt plötzlich an zu schnappen, können Sie mir helfen?
Ja, okay.
Und dafür bin ich dann auch da.
Ja. Durch dann ein, ja, ich sag mal, gutes Netzwerk, das ist immer wichtig im Leben, kam dann ja auch der Kontakt hier zum Berghotel Hoher Knochen zustande.
Ja.
Und ja, ich würde fast sagen, das ist jetzt ein ziemlich perfekter Match, der daraus geworden ist. Ja. Ich sag mal, Profi-Know-how von Ihrer Seite trifft auf idyllische Naturlage und ja, sagen wir mal, herzliche Hotelatmosphäre. Die Lage, die tolle Lage, auch für Hunde, die hatten Sie vorhin schon angesprochen hier oben, die hat schon auch was damit zu tun, dass Sie gesagt haben, deswegen ist das ein besonderer und ein richtiger Ort hier, oder?
Ja, tatsächlich. Also die Natur hier, die Wege, die Wälder, das alles ist sehr schön geeignet, um hier zu trainieren. Und es ist eben so, die Urlauber, die hierher kommen, die sagen halt, ich hab da so ein paar Baustellen mit meinem Hund und hier hätte ich jetzt mal die Ruhe, um das mal anzugehen. So, und dann unterstütze ich gerne und mache Vorschläge, ja, was man machen kann, um Mensch und Hund zu helfen in der Situation.
Also ich fasse noch mal zusammen, die Hundeschule heißt Suchhunde Nase vorn. Und hier im Berghotel Hoher Knochen gibt es jetzt ab sofort, da fangen Sie gerade mit an, als erstes mal zwei Angebote mit zwei Varianten. Das wird vielleicht noch erweitert, aber das ist so das Startszenario. Variante 1 ist dann ein Mehrtages-Workshop im Team mit 3 bis 5 Teilnehmern. Das wird in der Regel dann mit Übernachtung hier im Hotel verbunden. Und das gibt es als Basis oder als Aufbautraining an der Stelle. Strukturiert, nachhaltig, intensiv ist so der Werbespruch, sag ich mal. Also steht auf der Website, wenn ich mich recht erinnere. Verraten Sie uns mal ein bisschen, was werden die Teilnehmer dann dort erleben, also die Hunde und ihre Besitzer?
Ja, das hängt natürlich davon ab, welches Angebot die Teilnehmer buchen. Ich möchte gerne mal auf so ein Einzeltraining zu sprechen kommen. Wenn jemand zu mir kommt oder mein Training bucht, dann ist es meistens so, dass eine Aussage kommt, mein Hund zieht an der Leine, oder mein Hund schnüffelt nur, was kann ich tun?
Ja.
So, und meine Aufgabe ist es dann eigentlich, genau das Verhalten mir des Hundes anzusehen. Und ich versuche immer zu ergründen, warum zeigt ein Hund ein bestimmtes Verhalten? Und welches Verhalten ist eben das, wo der Hundebesitzer sagt, das möchte ich ändern? Und das versuche ich dann zusammenzuführen, indem ich mir sehr genau anhöre, in welchen Situationen das Verhalten auftritt. Weil je nach Situation gibt es dann hinterher von mir einen anderen Ansatz, wie ich das Verhalten ändern kann.
Ja.
Ja? Und jedes Mal ist eigentlich am Ende dann, dass ich eine Empfehlung ausspreche für eine Nasenarbeit. Und da schließt sich dann der Kreis in meiner Hundeschule.
Alles klar.
Ja.
Also Sie analysieren natürlich dann auch den Hund, also das Team. Team heißt ja, ja. immer ja. Hund mit Besitzer.
Genau.
Und dann gibt es eine individuelle Empfehlung, Förderung an der Stelle auch.
Ja.
Ne? Mhm. Gibt es denn eigentlich, sagen wir mal so, gibt es Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um teilzunehmen? Und für wen ist das jetzt besonders geeignet? Kann man da noch mal was zu sagen?
Also, es ist für alle Hunde geeignet, die Spaß an Nasenarbeit haben.
Also alle Hunde?
Ja, fast.
Okay.
Also es gibt vielleicht einige Ausnahmen, wenn wir so französische Bulldogge nehmen, die halt alleine schon von Natur aus mitunter Schwierigkeiten beim Atmen haben. Da ist vielleicht die Nasenarbeit dann nicht so angezeigt.
Mhm.
Ja.
Jetzt sind Sie natürlich wirklich extremst prädestiniert, weil ohne jetzt den einen oder anderen da schlecht zu machen, aber erstens mit Ihrer langjährigen Erfahrung, auch mit der internationalen. Sie haben ja unglaublich viele Zertifizierungen, aber eben auch unglaublich viel Praxiserfahrung
ja.
aus ganz unterschiedlichen, auch internationalen Ländern. Sind Sie einfach wirklich dann auch, sagen wir mal, ein Kandidat, wo man gerne dann auch hinkommt? Variante 2 im Hotel sind dann, ich sag mal, sehr individuelle Einzelkurse, ne? die direkt ja. hier im Hotel in der schönen Umgebung auch stattfinden. Das sind dann jeweils, wie in der Schule, 45 oder 90 Minuten. Individuelle Geschichte, wenn man hier Urlaub machen möchte oder ja. ihn macht, auch spontan den Hund dabei hat, dann sagt ja. man, dann kann man hier noch ein bisschen Unterstützung kriegen oder sich noch weiterentwickeln. Ich finde, das ist preislich auch ziemlich attraktiv. Also vor allem, wenn man das jetzt mal als Kennenlernen oder als Schnuppereinstieg ja. nimmt. Ich glaube, das sind als Einstieg 65 Euro als Einzelteam. Oder Sie sagen dann, es macht Sinn, bis zu 3 Teams zu nehmen. Dann sind es jeweils 40 Euro für ein Tagestraining.
Ja,
ne?
Also ja, Tagestraining ist jetzt nicht so.
Also 45 also bis 90 Minuten.
Genau, das hängt dann von der Anzahl der Hunde ab und ja.
So ein ganz klassisches, sagen wir mal, Thema, was Sie ja auch im Training anwenden, ist ja dieses Man-Training,
ja.
was Sie vorhin auch schon angesprochen haben für Anfänger. Dann gibt es dieses Dummy-Training
genau.
oder auch, ja, ich glaube, Sie sagen Grundgehorsam, A und
Richtig.
O als Grundgehorsam.
Ja.
Als so eine Art Urlaubsnachhilfe.
Ja.
Was wird am liebsten gemacht oder ist das eine gute Mischung aus allem?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass die Leute mich anfragen für eine Urlaubsnachhilfe. Dass sie halt ein ganz spezielles Verhaltensproblem haben und dann spreche ich Empfehlungen aus, wie wir dieses Verhalten ändern können. Und wie gesagt, am Ende steht dann immer auch eine Empfehlung für einen Hundesport, also für eine Nasenarbeit, wie Mantraining oder Dummy-Training.
So, jetzt haben wir gerade gesagt, Tageskurs in Anführungszeichen, das sind 45 bis 90 Minuten, um Sie und Ihre Arbeit mal kennenzulernen. Kann man denn in der Zeit, in der geringeren Zeit schon einiges erreichen?
Also man kann in 45 Minuten auf jeden Fall, bekommt man von mir erste Tipps, ich sage immer so schön Erste-Hilfe-Maßnahmen,
ja.
mit denen man erstmal arbeiten kann. Und ich habe es hier im Hotel so, dass dann die Leute meistens am nächsten Tag noch mal einen Kurs buchen und dann gibt es schon erste Veränderungen. Dann sagen die, ah, wir haben das gestern schon ausprobiert, das klappt ja super. Mhm. So, und dann sage ich dann, okay, dann gehen wir mal den nächsten Schritt an. Und so setzt sich das weiter fort. Es ist auch so gedacht, dass die Leute gerne wiederkommen können und dann nach einem gewissen Zeitraum und dass wir dann das Verhalten noch mal überprüfen. Oder auch dann einsteigen mehr ins Man-Training oder Dummy-Training. Und ich betreue die Leute auch so, dass sie von mir eine Empfehlung mitbekommen für zu Hause. Da stehen dann ein paar Aufgaben drauf für zu Hause. Und man kann mich dann auch gerne telefonisch kontakten und nochmal nachfragen, wenn irgendetwas nicht ganz so klappt, wie wir uns das gedacht haben.
Ja. Sagen Sie mal kurz, was sind so die typischen Probleme, die Sie aus Ihrer Praxis heraus kennen, wenn Sie Hunde kennenlernen? Was sind so die Mankos, die Herausforderungen, die Probleme von Hunden?
Also fangen wir mal an mit der Begrüßung. Es ist natürlich sehr lästig, wenn der Hund sofort anspringt bei einer Begrüßung. Das möchte man ja nicht. Oder wenn ich im Wald bin, ich rufe den Hund, er kommt nicht zurück. Ja? Oder der Hund fängt an zu schnappen, weil ihm irgendetwas nicht passt. Das sind alles so Verhaltensweisen, die es dem Hundeführer eigentlich schwer machen im Alltag. Und mein Ziel ist es, ja, ich sag mal, Maßnahmen an die Hand zu geben, um dieses Verhalten zu ändern.
Ja, okay. Vielleicht machen wir auch noch mal so ein ganz klein bisschen Aufbauarbeit bezüglich Hundetrainingswissen. Wir haben jetzt mehrfach das Wort Mantrailing schon mal hier genannt. Können Sie es als Expertin noch mal erklären? Man weiß ja, es geht um die Personensuche, aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Was steckt hinter Mantrailing wirklich auch bei Ihnen dann dahinter? Ja.
Also das Erste ist, wir haben eine Person, die gesucht werden soll. Diese Person übergibt uns einen Geruchsstoff. Dann geht die Person einen Weg, eine Straße, was auch immer, ins Einkaufscenter, was auch immer die Person will. Und dann kommt der Hundeführer ins Spiel mit seinem Hund. Er präsentiert seinem Hund diesen Geruchsstoff. Der Hund riecht da dran und dann nimmt der Hund die Spur auf.
Ja.
Ja, der prüft also, wo ist dieser Mensch längst gegangen, und dann verfolgt er die Spur. Und der Hundeführer, der führt seinen Hund an einer langen Leine. Wer jetzt allerdings meint, es ist so einfach und ich laufe einfach meinem Hund hinterher, so ist es nicht. Ich muss den Hund lesen können. Der Hund zeigt mir mit seinem Körper gewisse Dinge an. Der kann zum Beispiel mal seinen Kopf zur Seite nehmen, nach links. Das ist dann wie so ein Blinker. Und das muss ich sehen. Dann weiß ich, ah, die Spur geht gleich nach links. Ja, dann fange ich natürlich an, das Tempo etwas herauszunehmen. Zum Beispiel. Oder bei meinem Hund war es so, wenn es geradeaus ging, dann sind seine Ohren immer ganz gerade angelegt gewesen. Und da wusste ich, ah, die Spur geht geradeaus. Ja, und das muss ich erkennen. Und das kriege ich nur über Erfahrung. Ja, also man kann Mantrailing nicht in 4 Wochen lernen. Das dauert sehr viel länger. Aber der Weg ist das Ziel. Und es macht unglaublich viel Spaß, wenn der Hundeführer merkt, ah, ich habe meinen Hund verstanden. Und da geht's jetzt längs. Ah, und da ist die Versteckperson. Super, wir haben es geschafft.
Ja, was für eine schöne Förderungsarbeit. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wie stolz die Hunde sind, wenn die dann da sozusagen ihre Ergebnisse abliefern. Wie ist das denn übrigens mit einer Spur oder mit einer Geruchsspur von einem Menschen? Wie lange, je nach Untergrund und so, aber wie lange hält die denn überhaupt an? Wie lange kann ein Hund das erschnüffeln?
Ja, da gibt es so unterschiedliche Meinungen. Aber zum Beispiel in meinem Training, da ist es so, da geht das über mehrere Stunden. Da kann die Spur über Nacht liegen. Man kann selbst nach mehreren Tagen gerne das nochmal versuchen. Es gibt sogar Versuche, dass man es nach 14 Tagen noch gemacht hat. Aber das Ganze hängt eben auch sehr an den Wetterbedingungen. Man kann sich vorstellen, wenn Platzregen kommt, dann sind meine Geruchsstoffe weggespült.
Ja, alles klar. Aber es würde bedeuten, wenn wir es jetzt nochmal auf unsere Situation übertragen, wir wandern jetzt hier übrigens gerade an den Jagdhütten vorbei,
ja. Also
schönen Wanderweg.
Ja.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen gut ausgebildeten Suchhund in der nächsten Woche, also sagen wir mal in 4 oder 5 Tagen, schnüffeln lassen würden, der würde unsere Spur hundertprozentig oder relativ klar wieder aufnehmen können?
Der kann die Spur aufnehmen. Und es liegt dann eben an dem Hundeführer, wie gut er schon ausgebildet ist, zu erkennen, ja, wo hat der Hund jetzt Schwierigkeiten, wo muss ich ihn eventuell unterstützen. Ja, wenn wir hier gerade mal an den Jagdhütten schauen, hier sind ja verschiedene Weggabelungen. Wenn ich merke, mein Hund weiß jetzt gerade nicht oder hat im Moment die Spur so ein bisschen verloren, dann gehe ich natürlich in jeden Weg mal hinein. Und dann merke ich an seiner Reaktion, ah, jetzt nimmt er wieder Spannung auf, da geht die Spur. Und so ist das Ganze auch eine Teamarbeit. Ja, es ist nicht so, dass der Hund alleine schnüffelt, sondern ich als Hundeführer habe auch Aufgaben, den Hund zu unterstützen.
Man kennt ja also ganz klassisch schon so eine Arbeit von, sag mal, Polizeihunden aus Krimis oder Tatort und Co. Also da kommt ja auch Mantrailing zum Beispiel vor. Ich würde gerne noch mal den Aspekt ansprechen, was ist denn eigentlich die Motivation für den Hund? So ein bisschen haben wir das schon angekratzt, aber wie wird der Hund motiviert? Kriegt er am Ende eine Leberwurst? Wie wird der Hund motiviert, das zu machen? Der sieht das ein bisschen als Spiel an am Ende?
Ja, also für den Hund Natürlich, ich baue das so auf, dass der Hund am Ende eine Belohnung bekommt. Die Belohnung ist aber wiederum sehr unterschiedlich von Hund zu Hund. Der eine Hund, der möchte matschige Leberwurst, der nächste Käse und der dritte, der möchte sein Spielzeug. Ja. Ja, und natürlich, und der Hund spürt ja auch, ob sein Hundeführer und die Versteckperson, ob die sich freuen, wenn er am Ende da ist. Und das alles ist für den Hund die totale Motivation, das zu wiederholen.
Frau Jöckel, was sind denn so prägende, bei Ihnen noch in Erinnerung stehende Erlebnisse durch Trainings oder mit Ihren Hunden in den letzten Jahren, wo Sie sagen, da denke ich immer noch mal gerne dran zurück, weil sie besonders skurril, lustig, wie auch immer waren?
Ja, also wenn ich zum Beispiel an die Prüfung in Dänemark denke, das kann man sich kaum vorstellen, aber da haben wir die Suchübung an einer Steilküste gemacht. Und wir waren oben auf dieser Steilküste, da war dann auch ein Wald. Und plötzlich lief der Hund ein paar Meter diese Steilküste herunter. Und tatsächlich, da saß die Versteckperson. Das war also für mich unglaublich und ich musste dann natürlich auch da ein paar Meter herunter. Ja, ich hatte es mir vorher nicht vorstellen können, dass es so ist, aber es war so. Ja. Ja, oder eben in Slowenien, wo wir da in diesen Felsen herumgeklettert sind. Das hatte ich übrigens auch mal in Schweden. Da waren wir auch in einem felsigen Gebiet und mussten dort Personen als Sportprüfung suchen. Ja, das war schon sehr, sehr spannend.
Gibt es denn eigentlich jetzt klassisch für diese, ich sag mal, für diesen großen Kosmos der Suchhunde, gibt es Rassen, die, sagen wir mal, noch besonders geeignet sind, weil sie vielleicht, keine Ahnung, noch größere Riechknospen haben oder einfach von ihrem Charakter her noch disziplinierter sind? Gibt es da Unterschiede, was die Rassen angeht?
Ja, wenn Sie nun die einzelnen Leute fragen, die eine bestimmte Rasse haben, dann werden die Ihnen sagen, ja, der Malinois und der deutsche Schäferhund und die sind am besten. Ja, und wenn Sie einen Border Collie-Besitzer fragen, dann sagt die, nee, der Border Collie, der ist am besten dafür geeignet. Ja. Also es sind viele Rassen dafür geeignet, ja, also für die sportlichen Wettkämpfe, aber eben für hobbymäßig, da können Sie so gut wie alle nehmen. Ja. Bis auf vielleicht diejenigen, die Probleme mit der Nase haben.
Sie sind durch Ihre Prüfungsteilnahmen für Sportrettungshunde ja wirklich viel international rumgekommen. Ja. Auch. Gibt es eigentlich große Unterschiede aus Ihrer Sicht, so ich sag mal im Erziehungsniveau der Hunde, je nach Land? Oder gibt es auch unterschiedliche Trainingsmodelle?
Ja, jeder hat natürlich so seine Modelle, wo er sagt, damit ist er besonders erfolgreich. Aber was man vielleicht generell mal erzählen sollte, ist, es gibt unterschiedliche Anzeigearten. Also wie der Hund mir meldet, dass er jemanden gefunden hat. Und da haben wir eine besondere Ausbildungsart bei Suchhunde-Nase-Vorn. Mhm. Und zwar normal ist es so, wenn ein Hund eine Person gefunden hat, setzt er sich dahin und bellt. Bellt die ganze Zeit, 10 Minuten lang, bis endlich der Hundeführer da ist. Wir finden diese Art nicht angenehm und deshalb bekommen unsere Hunde ein spezielles Halsband. Und an dem Halsband hängt so ein kleines Teilchen dran, so ein Kunststoffsäckchen. Und wenn der Hund bei der Person angekommen ist, nimmt er das selbstständig in den Mund und läuft so zu mir zurück. Und wenn er bei mir ankommt und ich sehe das, nehme ich ihm das Säckchen ab, mache eine Leine dran und sage, jetzt führe mich zur Person, zum Opfer. Ja. Und das macht er dann.
Ja, spannend.
Ja.
Wie sieht denn Ihr persönlicher Hundealltag aus? Also Sie haben ja jetzt zwei eigene Hunde. Wie muss man sich das vorstellen? Also was machen Sie mit den Hunden? Wie gehen Sie mit den Hunden um? Wie erzogen sind die und so weiter und so fort? Was mögen Sie uns da mal erzählen?
Ja. Also natürlich trainiere ich mit meinen beiden Hunden auch. Ja, der ältere Hund, den habe ich jetzt aus der Flächensuche herausgenommen. Der hat in den letzten Jahren auch noch eine Mentrailing-Ausbildung gemacht. Und jetzt, wo er halt 13 Jahre alt ist, nehme ich auf das Alter Rücksicht und mache aber eine Dummy-Ausbildung mit ihm. Weil das kann ich altersentsprechend sehr gut aufbauen mit ihm. Und er ist dadurch geistig total gefordert. Und der Kleine, der Zweijährige, den bilde ich zurzeit zum Flächensuchhund aus. Und das Tolle ist, ich habe eine Nachbarin, die setzt sich gerne mal in den Wald morgens und dann kann ich den Kleinen losschicken und sage, such mal. Und das ist wunderbar. Ja, also so sieht mein Alltag aus. Ich trainiere sehr viel mit den Hunden. Mal mache ich auch gemeinsame Sachen mit beiden Hunden. Und ja, und damit geht der Tag ganz schnell rum.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die private Elke Jackel kommen, dann kann man auch mal ins Berufsleben, ins frühere Berufsleben reinschauen, weil das mit dem Hundetraining machen Sie jetzt weitestgehend hauptberuflich. Sie waren lange Zeit bei der Deutschen Bahn.
Das ist richtig.
Fast 40 Jahre?
Ja.
Das ist echt eine krasse Zeit.
Also eigentlich sogar über 40 Jahre. Und ja, habe dort viele schöne Jahre gehabt und viele Dinge gelernt, die ich heute mit einbringen kann in das Hundetraining. Also ich habe bei der Bahn zum Beispiel, war ich als Trainerin tätig. Dieses Training mit Erwachsenen, das kommt mir natürlich heute zugute, auch im Hundetraining. Dann war ich mal in einem Trainingszentrum und Seminarhotel tätig. Insofern kann ich viele Dinge auch nachvollziehen, die sich jetzt hier im Berghotel abspielen. Ganz früher war ich Key Account Managerin für die Fährverbindung von Deutschland nach Dänemark. Und aus der Zeit nehme ich halt mit, dass es wichtig ist, einen Kunden wirklich zu betreuen.
So, wir kommen wieder zurück auf den Hund. Gibt es denn aus Ihrer Sichtweise, ich sag mal so aus der Hubschrauberperspektive, gibt es ein paar allgemeine Tipps für Menschen, die Hunde haben, aus Ihrer Erfahrung? Auf was sollte man achten, damit der Hund besser geführt werden kann?
Selbstverständlich. Also Konsequenz ist ein ganz großes Thema. Aber ich werde auch immer gefragt, ja, wie bringe ich meinem Hund denn was bei? Und dann sage ich immer, der Hund lernt zum Beispiel an Versuch und Irrtum oder anders ausgedrückt am Erfolg. Hat der Hund also Erfolg mit etwas, was er macht? Sprich, er bekommt eine Belohnung zum Beispiel, wird er das Verhalten wieder zeigen. Und das ist aber genau die Krux. Denn wenn ein Hund einen Menschen anspringt zur Begrüßung und der Mensch sagt, ah, hallo, du bist ja ein toller Hund, dann hat der Hund Erfolg gehabt und er wird das Verhalten wieder zeigen. Ja, und so versuche ich den Leuten zu erklären, was sich dort im Hund abspielt. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Wenn man jetzt sich anmeldet zu einem der Kurse, in Verbindung dann mit einem Aufenthalt im Hotel oder man kommt auch nur für, wie gesagt, 2 Stunden zu Ihnen. Mhm. Ist das Wetter eigentlich auch, sagen wir mal, sehr wichtig hier oben? Wie würden Sie das beurteilen?
Also eigentlich kann man bei jedem Wetter trainieren, außer bei Gewitter. Da, also in dem Moment, wo Mensch und Hund gefährdet sind, da würde ich dann kein Training machen. Aber ansonsten kann man mit jedem Training etwas anfangen, mit jedem Wetter etwas anfangen.
Ich fand ganz angenehm, dass Sie vorhin im ersten Gespräch kurz gesagt haben, und das nehme ich Ihnen auch wirklich ab, Sie sagen, wenn ich einen Auftrag habe, und das ist ja jedes Mal dann ein Trainingsauftrag, dann gucke ich nicht auf die Uhr, sondern ich will dann unterstützen, ich will dabei sein. Und ich habe wirklich den Eindruck, Sie haben so die Power, dann auch ganz individuell jeden Hund, jeden Besitzer auch abzuholen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, echt so eine Besonderheit bei Ihnen, oder?
Also ich hatte neulich einen Kunden und wir hatten 1 Stunde vereinbart. Aber dieser Hund und die Menschen hatten mehrere Baustellen. Und das waren schon gravierende Baustellen. Und ich merkte halt, die Hundebesitzer hatten sehr viel Redebedarf, um mir die Situation zu schildern. Und da hat das Training 2 Stunden gedauert. Wir hatten aber nur 1 Stunde vereinbart. Und ich habe gesagt, der Rest war jetzt Service. Weil ich genau weiß, diese Kunden werden mich noch einige Zeit benötigen, um eben diese Baustellen anzugehen. Und dann ist das für mich alles völlig in Ordnung. Und die Kunden bekommen übrigens auch nach so einem Termin noch mal eine E-Mail von mir, wo ich genau aufliste, welche Dinge sie in den nächsten Tagen wie handhaben sollen.
Und Sie haben auch gesagt, das fand ich auch eigentlich sehr, sehr hilfreich, dass wenn man dann so einen Kurs bei Ihnen belegt, fährt nach Hause oder geht wieder ins Hotelzimmer und Sie fahren nach Winterberg, dass man Sie durchaus auch noch mal anrufen kann,
ja, ne, wenn man eine Nachfrage hat. Selbstverständlich. Das gehört bei mir zum Service dazu und finde ich auch ganz wichtig. Denn es ergibt sich manchmal eine Frage und das ist vielleicht nur eine ganz kleine Stellschraube, aber die hat ganz große Auswirkungen. Und dann ist es mir lieber, man fragt mich noch mal, bevor irgendwie etwas aus dem Ruder laufen könnte.
Herzlichen Dank für die vielen spannenden Informationen. Ich glaube, wenn man sich selber was Gutes tun will, in der unberührten Natur, und dann eben seine seine Vierbeiner mitbringt, dann ist das wirklich ein perfekter Ort für Hund und Besitzer. Mit einem riesigen Naturparadies hier vor der Tür. Es gibt ja auch vom Hotel hundefreundliche Extras. Also wenn man das Hotel bucht, dann hat man sich da eine ganze Menge überlegt. Finde ich schon eine besondere Gastfreundschaft für die Vierbeiner.
Also die Hausordnung ist für Hunde ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und kann ich nur unterstützen.
Ja. Also vielen Dank nochmal. Und ich würde sagen, dann haben wir uns jetzt einen leckeren Kaffee und ein Stück Kuchen verdient, oder?
Das ist sehr nett, jawohl.
Dann drücke ich jetzt mal auf den Stopp-Knopf.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.